Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt, Römer 11,29. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Maria Langeck. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Im Dezember vergangenen Jahres, 50 Jahre nach der Erklärung Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils, hat der Vatikan ein neues Dokument veröffentlicht, das sich mit den jüdisch-katholischen Beziehungen beschäftigt. Der Titel dieses Dokuments ist eben der Titel unserer heutigen Sendung, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Mit diesem Dokument will man dankbar auf alles zurückblicken, was in den letzten Jahrzehnten in den jüdisch-katholischen Beziehungen erreicht worden ist und möchte für die Zukunft neue Impulse geben. Es ist ein 17-seitiges Papier, das ursprünglich in Englisch verfasst worden ist. Und es ist keine offizielle Aussage des kirchlichen Lehramts, sondern es handelt sich dabei um Überlegungen der päpstlichen Kommission für religiöse Beziehungen zum Judentum. In diesem Dokument werden wichtige und interessante Fragestellungen aufgegriffen, wie das Verhältnis zwischen Altem und Neuem Bund, die Beziehung zwischen der Heilsuniversalität Jesu Christi und dem ungekündigten Bund Gottes mit Israel. Kardinal Kurt Koch, der dieses Dokument unterzeichnet hat, hat sich dazu folgendermaßen geäußert. Er hat gesagt, wir erleben heute eine neue Welle des Antisemitismus, vor allem in Europa. Das ist etwas sehr Tragisches und zeigt, wie geschichtsvergessen die Menschen sind, dass sie die ganze Tragödie der Shoah nicht präsent haben und ganz neue Formen des Antisemitismus wieder ans Tageslicht kommen. Da müssen die Juden wissen dürfen, dass sie in der katholischen Kirche und in den Christen verlässliche Partner haben im Kampf gegen den Antisemitismus. Papst Franziskus ruft es uns immer wieder in Erinnerung, es ist unmöglich, Christ zu sein und gleichzeitig Antisemit. Mittlerweile haben sich schon viele Rabbiner zu Wort gemeldet und zu diesem Dokument geäußert, Rabbiner aus Israel, Europa und den USA. Und man kann sagen, dass der Grundtenor wirklich sehr positiv ist. Die Rabbiner loben die ehrliche Liebe und den Respekt, den Christen durch dieses Dokument zum Ausdruck bringen. Ich möchte Ihnen dieses Dokument, das wirklich sehr interessant ist, heute vorstellen. Ich möchte aber zunächst noch einmal erinnern an Nostra Aetate und werde Ihnen jetzt das Kapitel über die jüdische Religion vorlesen. Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. So anerkennt die Kirche Christi, dass nach dem Heilsgeheimnis Gottes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden. Sie bekennt, dass alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach in der Berufung dieses Patriarchen eingeschlossen sind und dass in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der Knechtschaft das Heil der Kirche geheimnisvoll vorgebildet ist. Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testaments empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepropft sind. Denn die Kirche glaubt, dass Christus, unser Friede, Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat. Die Kirche hat auch stets die Worte des Apostels Paulus vor Augen, der von seinen Stammesverwandten sagt, dass ihnen die Annahme an Sohnes statt und die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen gehören, wie auch die Väter, und dass aus ihnen Christus dem Fleische nach stammt. der Sohn der Jungfrau Maria. Auch hält sie sich gegenwärtig, dass aus dem jüdischen Volk der Apostel stammen, die Grundfesten und Säulen der Kirche, sowie die meisten jener ersten Jünger, die das Evangelium Christi der Welt verkündet haben. Wie die Schrift bezeugt, hat Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt, und ein großer Teil der Juden hat das Evangelium nicht angenommen. Ja, nicht wenige haben sich seiner Ausbreitung widersetzt. Nichtsdestoweniger sind die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt, um der Väter willen, sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich. Mit dem Propheten und mit demselben Apostel erwartet die Kirche den Tag, der nur Gott bekannt ist, an dem alle Völker mit einer Stimme den Herrn anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Soweit ein Auszug aus dem Konzilsdokument Nostra Aetate. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums und studieren heute gemeinsam das Dokument, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Lesen wir aus dem zweiten Kapitel die theologische Sonderstellung des jüdisch-katholischen Dialogs. Da lesen wir, der Dialog mit dem Judentum ist für Christen etwas ganz Besonderes, da das Christentum jüdische Wurzeln aufweist, welche die Beziehung zwischen beiden in einzigartiger Weise bestimmen. Das Judentum ist nicht einfacher als eine andere Religion zu betrachten, die Juden sind vielmehr die älteren Brüder, die Väter im Glauben. Jesus war Jude, in der jüdischen Tradition seiner Zeit beheimatet und entscheidend geprägt von diesem religiösen Umfeld. Seine ersten Jünger, die er um sich sammelte, hatten das gleiche Erbe und waren in ihrem Alltag von derselben jüdischen Tradition bestimmt. Jesus ging es in seinem einzigartigen Verhältnis zum himmlischen Vater vor allem darum, den Anbruch des Reiches Gottes zu verkündigen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15. Innerjüdisch gab es damals sehr verschiedenartige Vorstellungen, wie das Reich Gottes Wirklichkeit werden sollte. Dennoch steht die Zentralbotschaft Jesu vom kommenden Reich Gottes in Einklang mit manchen jüdischen Vorstellungen seiner Zeit. Man kann die Lehre Jesu und die seiner Jünger nicht verstehen, wenn man sich nicht im jüdischen Horizont und im Kontext der lebendigen Tradition Israel situiert. Jesus ist voll und ganz Mensch, Jude seiner Zeit, Nachkomme Abrahams, Sohn Davids, geprägt von der gesamten Tradition Israels, Erbe der Propheten. Er steht in Kontinuität mit seinem Volk und dessen Geschichte. Andererseits ist er im Licht des christlichen Glaubens selbst Gott, der Sohn, und transzendiert die Zeit, die Geschichte und jede irdische Realität. Die Gemeinschaft der an ihn Glaubenden bekennt seine Göttlichkeit. In diesem Sinne wird er in Diskontinuität mit der Geschichte wahrgenommen, die seine Ankunft vorbereitet hat. Aus der Perspektive des christlichen Glaubens erfüllt Jesus in vollkommener Weise die Sendung und Erwartung Israels. Gleichzeitig aber überschreitet und transzendiert er sie in eschatologischer Weise. Und genau in der Frage, wie die Gestalt Jesu zu beurteilen ist, besteht der fundamentale Unterschied zwischen Juden und Christentum. Juden können in Jesus einen ihrer Volksgenossen sehen, einen jüdischen Lehrer, der sich in besonderer Weise berufen fühlte, die Ankündigung des Gottesreiches zu predigen. Dass aber dieses Reich Gottes mit ihm selbst als Stellvertreter Gottes angebrochen ist, das steht außerhalb des jüdischen Erwartungshorizonts. Der Konflikt zwischen Jesus und den jüdischen Autoritäten seiner Zeit geht letztlich nicht um eine einzelne Gesetzesverletzung, sondern um den Anspruch Jesu, in göttlicher Autorität zu handeln. Die Gestalt Jesu ist und bleibt also für Juden der Stein des Anstoßes, der zentrale und neuralgische Punkt im jüdisch-katholischen Dialog. Aus einer theologischen Perspektive gesehen, sollten sich Christen auf das Judentum zur Zeit Jesu und in abgestufter Weise auf das Judentum, das sich über die Jahrhunderte hinweg daraus entwickelt hat, für ihr eigenes Selbstverständnis beziehen. Mit Blick auf die jüdischen Ursprünge Jesu ist für Christen eine wie auch immer geartete Auseinandersetzung mit dem Judentum unabdingbar. Die Konzilserklärung Nostra Aetate könnte auf den außenstehenden Beobachter den Eindruck machen, dass es in diesem Text um eine paritätische Beziehung, also um eine gleiche Beziehung der katholischen Kirche zu allen Weltreligionen geht. Die Entstehungsgeschichte und der Text selbst jedoch weisen in eine andere Richtung. Aus theologischer Sicht hat der Dialog mit dem Judentum einen völlig anderen Charakter und liegt im Vergleich mit dem Dialog mit anderen Weltreligionen auf einer anderen Ebene. Der Glaube der Juden bezeugt in der Bibel und im Alten Testament zu finden, ist für die Christen nicht eine andere Religion, sondern das Fundament ihres eigenen Glaubens. Soweit zum Dokument, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Wir haben im Kapitel 2 die theologische Sonderstellung des jüdisch-katholischen Dialogs gelesen. Im Kapitel 3, Offenbarung in der Geschichte als Wort Gottes in Judentum und Christentum. Wir finden im Alten Testament den Heilsplan Gottes für sein Volk. Dieser Heilsplan findet in aufschlussreicher Weise seinen Ausdruck am Anfang der biblischen Geschichte mit der Berufung Abrahams in Genesis 12, um sich selbst zu offenbaren und zu den Menschen zu sprechen, indem sie von der Sünde erlöst und zu einem einzigen Volk gemeinsam gesammelt werden, begann Gott damit, durch Abraham das Volk Israel zu erwählen und es auszusondern. Diesem Volk offenbarte sich Gott nach und nach durch seine Abgesandten, seine Propheten, als der wahre Gott, der einzige Gott, der lebendige Gott, der rettende Gott. Diese göttliche Erwählung war für das Volk Israel konstitutiv. Nur nach dem ersten großen Eingreifen des Rettergottes, der Befreiung von der Sklaverei in Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai, wurden die 12 Stämme wahrhaft eine Nation. Bekamen sie das Bewusstsein, das Volk Gottes zu sein, Träger seiner Botschaft und seiner Verheißungen, Zeugen seiner barmherzigen Zuneigung inmitten der Nationen und auch für die Nationen, um sein Volk in der Erfüllung seiner Sendung und zur Weitergabe seiner Offenbarung, die ihm anvertraut ist, zu unterweisen, gab Gott Israel das Gesetz, das dessen Leben regelt. Das lesen wir im Buch Exodus, Kapitel 20. Wie die Kirche selbst auch in unseren Tagen, so trägt Israel den Schatz seiner Erwählung in zerbrechlichen Gefäßen. Die Beziehung Israels mit seinem Herrn ist die Geschichte seiner Treue und seiner Untreue. Um sein Heilswerk trotz der Kleinheit und Schwachheit seiner Instrumente, die er auserwählt hat, zu erfüllen, manifestiert Gott seine Barmherzigkeit und die Gnadenhaftigkeit seiner Gaben, wie auch seine Treue zu seinen Verheißungen, die keine menschliche Untreue auslöschen können wird. Die Kirche wird das neue Gottesvolk genannt. Das lesen wir auch in Nostra Aetate. Doch nicht in dem Sinn, dass das Gottesvolk Israel aufgehört hätte zu existieren. Die Kirche ersetzt nicht das Gottesvolk Israel. Denn als auf Christus gegründete Gemeinschaft stellt sie in ihm die Erfüllung der an Israel ergangenen Verheißungen dar. Das heißt aber nicht, dass das nicht zu solcher Erfüllung gelangte Israel nicht mehr als Volk Gottes betrachtet werden könnte. Gewiss, so lesen wir in Nostra Aetate, ist die Kirche das neue Volk Gottes. Trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht darstellen, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern. Gott offenbart sich in seinem Wort, so dass es von Menschen in konkreten geschichtlichen Situationen wahrnehmbar ist. Dieses Wort lädt alle Menschen zur Antwort ein. Entspricht er in seiner Antwort dem Wort Gottes, steht der Mensch im rechten Gottesverhältnis. Für Juden kann dieses Wort in der Tora und in den auf sie gründenden Traditionen erlernt werden. Tora ist Weisung zu einem gelungenen Leben im rechten Gottesverhältnis. Wer sich an die Tora hält, hat Leben in seiner Fülle. Die Christen glauben, dass Jesus Christus das Wort Gottes ist, das Fleisch geworden ist in der Welt. Für die Juden ist das Wort Gottes vor allem in der Tora gegenwärtig. Beide Glaubenstraditionen beziehen sich auf den einen Gott, den Gott des Bundes, der sich der Menschheit durch sein Wort offenbart hat. In diesem Sinn behaupten Christen, dass sich Jesus Christus als die lebendige Tora Gottes betrachten lässt. Tora und Christus sind Wort Gottes, seine Offenbarung für uns Menschen als Zeugnis seiner grenzenlosen Liebe.
The hope from one generation to another.
Ich möchte jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb begrüßen, die erst später zu unserer Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums dazugekommen sind. Wir studieren heute gemeinsam das Dokument, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Wir schauen uns jetzt das vierte Kapitel an, die Beziehung zwischen Altem und Neuem Testament und Altem und Neuem Bund. Der Bund, den Gott Israel angeboten hat, ist unwiderruflich. Gott ist kein Mensch, der lügt. Die anhaltend erwählende Treue Gottes, die in früheren Bünden ausgedrückt wurde, ist niemals aufgehoben worden. Der neue Bund hebt nicht die früheren Bünde auf, sondern bringt sie zur Erfüllung. Durch das Christusereignis haben die Christen verstanden, dass alles Vorgängige nochmals neu gedeutet werden musste. Für Christen hat der neue Bund eine eigene Qualität bekommen, wenngleich die Ausrichtung für beide jeweils in einer einzigartigen Gottesbeziehung besteht. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Mit dem Begriff Bund ist daher ein Gottesverhältnis gemeint, das in unterschiedlicher Weise Auswirkungen für Juden und Christen hat. Der neue Bund kann nie den alten ersetzen, sondern setzt ihn voraus und gibt ihm eine neue Sinndimension, indem er die im alten Bund geoffenbarte, personale Natur Gottes bekräftigt und sie als Offenheit für alle jene bestimmt, die unter den Nationen gläubig eine Antwort geben. Für den jüdisch-christlichen Dialog erweist sich in erster Linie der Bund Gottes mit Abraham als konstitutiv, da Abraham nicht nur der Vater des Volkes Israel, sondern auch der Vater des Glaubens der Christen ist. In dieser Bündnisgemeinschaft muss es für Christen evident sein, dass der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, aufgrund der unbeirrbaren Treue Gottes zu seinem Volk nie aufgekündigt worden ist, sondern gültig bleibt, und dass folglich der von Christen geglaubte neue Bund nur als Bestätigung und Erfüllung des alten Bundes verstanden werden kann. Dass es nur eine einzige Bundesgeschichte Gottes mit seiner Menschheit geben kann und dass folglich Israel das von Gott auserwählte und geliebte Volk des Bundes ist, der niemals widerrufen und aufgekündigt worden ist, Diese Überzeugung steht auch hinter dem leidenschaftlichen Ringen des Apostels Paulus. Bezüglich der zwei Tatsachen, dass der alte Bund von Gott her weiterhin in Kraft ist, Israel aber den neuen Bund nicht angenommen hat. Um beiden Tatsachen gerecht zu werden, hat Paulus das ausdrucksstarke Bild von der Wurzel Israels, in die die wilden Zweige der Heiden eingepfropft worden sind, geprägt. Man könnte sagen, dass Jesus Christus in sich die lebendige Wurzel des grünen Ölbaums trägt, und noch in einem tieferen Sinn, dass die gesamte Verheißung in ihm seine Wurzel hat. Dieses Bild stellt für Paulus den entscheidenden Schlüssel dar, um das Verhältnis zwischen Israel und Kirche im Licht des Glaubens zu denken. Mit diesem Bild bringt Paulus bezüglich der Einheit und Differenz zwischen Israel und Kirche ein Doppeltes zum Ausdruck. Auf der einen Seite ist das Bild in dem Sinn ernst zu nehmen, dass die aufgepropften wilden Zweige nicht ihren Ursprung als Zweige der Pflanze haben, in die sie eingepflanzt sind. Die neue Situation stellt so eine neue Wirklichkeit und eine neue Dimension des Heilshandelns Gottes dar, so dass die christliche Kirche nicht einfach als ein Zweig oder eine Frucht Israels verstanden werden kann. Auf der anderen Seite ist das Bild aber auch dahingehend ernst zu nehmen, dass die Kirche ihre Nahrung und Kraft aus der Wurzel Israels bezieht und die aufgepfropften Zweige welk oder gar absterben würden, wenn sie von der Wurzel Israels abgeschnitten würden. Soweit zu Kapitel 4, jetzt noch ein Auszug aus Kapitel 5, die Heilsuniversalität in Jesus Christus und der ungekündigte Bund Gottes mit Israel. Da Gott, wie wir gerade gesagt haben, den Bund mit seinem Volk Israel nie aufgekündigt hat, kann es auch nicht verschiedene Wege oder Zugänge zum Heil Gottes geben. Die Theorie, dass es zwei verschiedene Heilswege, den jüdischen Heilsweg ohne Christus und den Heilsweg durch Christus gibt, von dem Christen glauben, dass es Jesus von Nazareth ist, würde tatsächlich die Fundamente des christlichen Glaubens gefährden. Das Bekenntnis zur universalen und deshalb auch exklusiven Heilsmittlerschaft Jesu Christi gehört zum Kern des christlichen Glaubens. Genauso das Bekenntnis zum einen Gott, dem Gott Israels, der durch die Offenbarung in Jesus Christus vollends als Gott aller Völker offenbar geworden ist. Aus dem christlichen Bekenntnis, dass es nur einen Heilsweg geben kann, folgt aber in keiner Weise, dass die Juden von Gottes Heil ausgeschlossen wären, weil sie nicht an Jesus Christus als den Messias Israels und den Sohn Gottes glauben. Dass die Juden Anteil an Gottes Heil haben, steht theologisch außer Frage. Doch wie dies ohne explizites Christusbekenntnis möglich sein kann, ist und bleibt ein abgrundtiefes Geheimnis Gottes. Es ist deshalb kein Zufall, dass Paulus seine heilsgeschichtlichen Reflexionen in Römer 9 bis 11 über die endgültige Rettung Israels auf dem Hintergrund des Christusmysteriums in eine großartige Doxologie münden lässt. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind deine Entscheidungen, wie unerforschlich sind deine Wege. Römer 11,33. Wir kommen nun zu den letzten beiden Kapiteln des Dokuments, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt, zum Kapitel 6, der Evangelisierungsauftrag der Kirche in Bezug auf das Judentum, und zum Kapitel 7, die Ziele des Dialogs mit dem Judentum. Am Mikrofon Gisela Lösch. Es ist leicht zu verstehen, dass die sogenannte Judenmission für Juden eine sehr heikle und sensible Frage darstellt, weil sie in ihren Augen die Existenz des jüdischen Volkes selbst betrifft. Diese Frage erweist sich auch für die Christen als heikel, weil für sie die universale Heilsbedeutung Jesu Christi und folglich die universale Sendung der Kirche von grundlegender Bedeutung sind. Die Kirche ist daher verpflichtet, den Evangelisierungsauftrag gegenüber Juden, die an den einen und einzigen Gott glauben, in einer anderen Weise als gegenüber Menschen mit anderen Religionen und weltanschaulichen Überzeugungen zu sehen. Dies bedeutet konkret, dass die katholische Kirche keine spezifische institutionelle Missionsarbeit, die auf Juden gerichtet ist, kennt und unterstützt. Welche Ziele werden nun für den Dialog mit dem Judentum definiert? Erstes Ziel des Dialogs ist die Vertiefung der gegenseitigen Kenntnis zwischen Juden und Christen. Nur was man nach und nach kennenlernt, kann man auch lieben, und nur das, was man liebt, kann man auch richtig und vertieft verstehen. Mit dieser vertieften Kenntnis geht die gegenseitige Bereicherung einher, die Dialogpartner zu Beschenkten macht. Die Konzilserklärung Nostra Aetate spricht vom reichen geistlichen Erbe, das Schritt für Schritt immer mehr durch biblische und theologische Studien und den Dialog entdeckt werden soll. Insofern ist aus christlicher Perspektive ein wichtiges Ziel die Hebung der geistlichen Schätze, die für Christen im Judentum verborgen sind. In dieser Hinsicht muss vor allem die Interpretation der Heiligen Schriften genannt werden. Im Bereich der Exegese arbeiten heute viele jüdische und christliche Wissenschaftler zusammen und erleben ihre Zusammenarbeit als gegenseitig befruchtend, gerade weil sie unterschiedlichen religiösen Traditionen angehören. Dieses gegenseitige Erwerben von Erkenntnis darf sich nicht auf Spezialisten beschränken. Daher ist es wichtig, dass katholische Ausbildungsstätten, insbesondere in der Priesterausbildung, Nostra Aetate und die nachfolgenden Dokumente des Heiligen Stuhls zur Verwirklichung der Konzilserklärung in ihre Lehrpläne integrieren. Ein wichtiges Ziel des jüdisch-christlichen Dialogs besteht zweifellos darin, sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden, die Bewahrung der Schöpfung und Versöhnung in der Welt einzusetzen. Ein weiteres wichtiges Ziel im jüdisch-katholischen Dialog besteht in der gemeinsamen Bekämpfung aller Erscheinungen rassistischer Diskriminierung gegenüber Juden und aller Formen des Antisemitismus, der sicher noch nicht ausgerottet ist und immer wieder in verschiedenen Formen in unterschiedlichen Kontexten auftaucht. Die Geschichte belehrt uns, wohin auch nur die leichtesten angedeuteten Formen des Antisemitismus führen können, in die menschliche Katastrophe der Shoah, wo 2/3 des europäischen Judentums vernichtet wurden. Beide Glaubenstraditionen sind aufgerufen, gemeinsam eine ungebrochene Wachsamkeit und Sensibilität aufrechtzuerhalten, gerade auch auf dem sozialen Feld, aufgrund des engen freundschaftlichen Bandes zwischen Juden und Katholiken fühlt sich die katholische Kirche besonders verpflichtet, zusammen mit unseren jüdischen Freunden alles zu tun, um antisemitische Tendenzen einzudämmen. Wiederholt hat Papst Franziskus betont, dass ein Christ niemals ein Antisemit sein kann, insbesondere weil das Christentum jüdische Wurzeln hat. Gerechtigkeit und Friede darf jedoch im Dialog nicht einfach ein Abstraktum sein, sondern sollte in spürbarer Weise zum Ausdruck kommen. Im sozial-karitativen Bereich gibt es ein reiches Betätigungsfeld, denn sowohl die jüdische wie die christliche Ethik kennt den Imperativ, den Armen, Bedürftigen und Kranken beizustehen. Wenn Juden und Christen in konkreter humanitärer Hilfe einen Beitrag für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt leisten, dann geben sie ein Zeugnis für die liebevolle Sorge Gottes. Nicht mehr im konfrontativen Gegenüber, sondern zusammen, Seite an Seite, sollen sich Juden und Christen für eine bessere Welt einsetzen. Der heilige Papst Johannes Paul II. Rief zu einer derartigen Zusammenarbeit in seiner Ansprache an den Zentralrat der Juden in Deutschland und an die Rabbinerkonferenz am 17. November 1980 in Mainz auf. Juden und Christen sind als Söhne Abrahams berufen, Segen für die Welt zu sein, indem sie sich gemeinsam für den Frieden und die Gerechtigkeit unter allen Menschen und Völkern einsetzen, und zwar in der Fülle und Tiefe, wie Gott selbst sie uns zugedacht hat, und mit der Bereitschaft zu den Opfern, die dieses hohe Ziel einfordern mag. Soweit zum Dokument, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt, ein Dokument, das anlässlich des 40. Jubiläum von Nostra Etate veröffentlicht worden ist. Ich möchte Ihnen jetzt noch die ganze Stelle aus dem Römerbrief entnehmen, aus dem der Titel für dieses Dokument stammt, Römer 11, 25 bis 32. Die Errettung ganz Israels. Damit ihr euch nicht auf eigene Einsicht verlasst, Brüder, sollt ihr dieses Geheimnis wissen. Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es in der Schrift heißt. Der Retter wird aus Zion kommen. Er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Das ist der Bund, den ich ihnen gewähre, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Vom Evangelium her gesehen sind sie Feindes Gottes. Und das um euretwillen. Von ihrer Erwählung her gesehen sind sie von Gott geliebt. Und das um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Und wie ihr einst Gott ungehorsam wart, jetzt aber infolge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden habt, so sind sie infolge des Erbarmens, das ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, so dass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Mit diesem Zitat aus dem Römerbrief sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung gekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mir bleibt jetzt nur noch, Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Ich melde mich wieder bei Ihnen im Oktober mit einer Sendung zum Thema Das jüdische Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.